Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Es gibt einen Markt für Gold. Den Goldboom gibt es nicht wegen der großen Nachfragen nach Schmuck, sondern um das Gold in Banken zu horten. Es ist ein perverser Markt. Den Chinesen, den Indern ist es egal, woher das Gold kommt. Deswegen ist es ein Kurzschluss zu behaupten, dass man den Goldabbau einfach verbieten kann. Das Problem geht alle an, auch im anderen Teil der Welt, denn dort beginnt die Nachfrage.
Gold ist gefragt, schon immer und in Zeiten der Inflation ganz besonders. Wir sprechen heute nicht von Trauringen oder Armbändchen, es geht um mehr, wie der peruanische Biologe, den wir eben gehört haben, bereits angekündigt hat. Goldabbau ist lukrativ und wird deshalb überall forciert, meistens illegal und unter Zuhilfenahme von Quecksilber. Auch im Amazonasgebiet, wo es eine Initiative gibt, die versucht, faires Gold zu produzieren. Aber kann es das überhaupt geben, faires Gold aus dem Regenwald? Das ist unser Thema heute in der Weltzeit. Ich bin Ellen Hering und unsere Autorin Hildegard Willer, die lebt schon viele Jahre in Perus Hauptstadt Lima. Sie hat sich auf einen langen und unbequemen Weg gemacht, um ein Pilotprojekt für faires Gold für uns zu besuchen.
Cargero heißt das Gefährt, auf dessen Ladefläche ich sitze und mich durchschütteln lasse. Es ist ein Motor-Dreirad mit einer Plane als Dach, drei dicken Reifen mit tiefem Profil und ein paar Eisenstangen als Geländer. Hier im peruanischen Amazonasgebiet wird es benutzt, um durch den Regenwald in die Goldminen zu fahren. Genau dahin geht unser Weg. Wir, das sind Hugo Quispe, der Besitzer der Goldmine Linda Dos, und ich, die deutsche Journalistin. Hugo Quispe ist 46 Jahre alt, hat dichtes schwarzes Haar und gehört zu einigen wenigen kleinen Minenbesitzern in Peru, die sogenanntes faires Gold fördern. Ursprünglich kommt er aus den Hochanden.
Ich lebe seit über 20 Jahren hier. Ich kam, um einen Bruder zu besuchen. Ich blieb, der Amazonas gefiel mir, der Reichtum hier in Madre de Dios. Ich habe als Landwirt gearbeitet, später dann in der Holzbranche und vieles andere. Seit 6 Jahren betreibe ich eine Goldmine, seit über 2 Jahren ganz legal.
Ganz legal, das bedeutet, dass sich Quispe an alle Regeln hält, die ihm der peruanische Staat auferlegt. Bald will er sich für ein Zertifikat bewerben, das ihm bescheinigt, dass sein Gold keine Umweltschäden verursacht. Er gehört zu einem Pilotprojekt der Alliance for Responsible Mining, einer Organisation zur Förderung des kleinen Bergbaus. In einem Pilotprojekt wollen Hugo Quispe und seine Mitstreiter beweisen, dass es möglich ist, umweltfreundlich Gold zu schürfen. Quispe hat eine Konzession für seine Mine. Das ist keineswegs selbstverständlich, wie sich auf dem langen Weg durch den Dschungel zeigen wird. Wir biegen von der Schnellstraße Interoceanica, die Peru mit Brasilien verbindet, in einen Feldweg ein und kommen nach wenigen Metern an das verschlossene Tor eines Militärpostens. Nur Hugo Quispe als Konzessionär der Mine darf hinein. Es dauert ewig, bis auch wir eine Genehmigung bekommen. So lange warten wir geduldig in einem Straßenlokal, hören dem Fernsehen und den Hühnern zu und trinken Nescafé. Die Amazonasregion Madre de Dios, in der wir unterwegs sind, liegt im äußersten Südwesten Perus, dort wo Brasilien, Bolivien und Peru aneinander grenzen. Madre de Dios ist bekannt für die Vielfalt seiner Fauna und Flora im Regenwald und seine Nationalparks. Aber nicht nur das. In den letzten 20 Jahren haben illegale Goldsucher Teile der Region regelrecht verwüstet. Bilder von mondartigen Landschaften kamen an die Öffentlichkeit. Aber trotz Verboten und Kontrollen machten sich immer mehr Bauern und Tagelöhner aus anderen Landesteilen auf den Weg nach Madre de Dios. Denn der Goldpreis stieg in den letzten Jahren zuverlässig und mit dem Goldpreis und den illegalen Schürfern nahm auch die Korruption zu. Vor meiner Reise in den Regenwald machte ich Station in Puerto Maldonado, wo ich Guimo Loaiza traf. Er ist Ombudsmann für soziale Konflikte in der Region und hat die Entwicklung genau verfolgt.
Es ist schwierig, eine genaue Zahl zu sagen. Vor 4-5 Jahren hieß es, 30.000 bis 40.000 Menschen seien wegen des Goldgeschäfts nach Madre de Dios gekommen.
La Pampa heißt das berüchtigste Schürfergebiet in Madre de Dios, in direkter Nachbarschaft zu einem Naturschutzgebiet. Ein Terrain ohne Gesetz, in dem Arbeitsunfälle, Zwangsprostitution und Totschlag an der Tagesordnung sind. Im Februar 2019 hat die peruanische Polizei in einer Großrazzia das Gebiet von La Pampa besetzt, die Maschinen der Goldschürfer zerstört und diese vertrieben. Seitdem halten Militärposten Fremde davon ab, die Zone zu betreten. Doch der Erfolg der Razzia war von kurzer Dauer, wie Guimo Loaiza berichtet.
Die Razzia mit dem Namen Operation Quecksilber hat es geschafft, den Druck auf die Pufferzone des Naturschutzgebietes wegzunehmen und die illegalen Goldschürfer vertrieben. Aber mit der Zeit wurden es weniger Polizisten und die illegalen Goldschürfer sind zurückgekommen. Jetzt sind sie wieder in La Pampa. Der Ballon-Effekt ist eingetreten. Die Goldschürfer sind einfach in andere Zonen gegangen. Sie haben auch legale Konzessionen von anderen Schürfern besetzt oder erloschen.
Der Grund, warum dem illegalen Goldabbau nicht beizukommen ist, liegt für Guimo Loaiza auf der Hand.
Der illegale Goldabbau ist hier in der Gegend ohne Konkurrenz. Ein Bauer muss 3 Monate oder sogar noch länger warten, bis er ernten kann. Ein Goldschürfer braucht nur 1 oder 2 Tage, um seine Investition wieder reinzuholen. In der Landwirtschaft verdient man umgerechnet 15 Euro pro Tag. Beim Goldsuchen sind es mindestens 50 Euro.
Mit diesem Einkommen kann man auch die Polizisten schmieren, damit die stillhalten. Während der Corona-Pandemie haben sich die illegalen Goldschürfer dann noch weiter ausgebreitet, denn staatliche Kontrollen gab es kaum noch. Das war verlockend, auch für Neueinsteiger. Parallel dazu suchte die Organisation Alliance for Responsible Mining, mit der Ugo Kispe zusammenarbeitet, nach Mitteln, um dem Wildwuchs etwas entgegenzusetzen. Goldminen von Kleinschürfern in den Anden sind bereits für den fairen Handel oder sogar ökologisch zertifiziert worden, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Aber Goldschürfer im Regenwald, die jahrhundertealte Bäume fällen, damit sie an ihr Gold kommen? Endlich dürfen wir die Militärkontrolle passieren. Unser Carguero fährt zuerst auf einem Holperweg durch wunderbaren Primärwald. Rechts und links erheben sich Bäume, Lianen, Büsche, Sträucher, die hunderte von Metern in den Himmel ragen. Hier ist der Wald noch ursprünglich, oder fast. Die wertvollen Edelhölzer sind auch hier bereits ausgebeutet worden. Gut eine halbe Stunde rattern wir durch diesen Zauberwald, bis sich das Panorama brüsk ändert. Da steht kein Baum mehr, sondern nur noch weißer Wüstensand, soweit das Auge reicht. An manchen Stellen haben Büsche sich ihr Terrain wieder erobert. Da ein Papayabaum, dort eine müde Palme. Aber am erschreckenden Gesamteindruck ändert das nichts. Die Wüstenlandschaft ist nur unterbrochen von immer wiederkehrenden kleinen oder größeren Wasserlöchern. Hier hat der Mensch Bäume gefällt und die Erde hektarweise umgegraben, um an den wertvollen Goldstaub zu gelangen. Nach 1,5 Stunden Fahrt durch die zerstörte Landschaft stoßen wir auf ein Gatter mit einem Schild. Bienvenido al Proyecto Minero Linda II steht dort. Willkommen im Minenprojekt Linda II. Darunter die Nummer der amtlichen Erlaubnis zum Schürfen. Und darunter Por una minería responsable y limpia. Für einen verantwortungsbewussten und sauberen Bergbau. Das ist die Mine von Ugo Kispe. Er ist einer von 318 Goldschürfern in Madre de Dios, die alle Auflagen erfüllen und legal schürfen dürfen. Ugo Kispe gehört also zu einer absolut kleinen Minderheit der Goldschürfer. Er will alles richtig machen.
Wir sind hier schon seit mehr als 2 Jahren ganz legal. Seit 2010 änderte sich das Gesetz und wir durften nur Gold fördern, wenn wir alle Normen beachten. Den Wassergebrauch, den Gebrauch der Chemikalien. 2019 haben wir uns endlich formalisieren können und arbeiten nach dem Gesetz. Uff, das war ein langer und schwieriger Weg, der Jahre dauerte. Die Norm war nicht eindeutig.
Nach weiteren 10 Minuten im Cargueiro gelangen wir zur Stelle, an der Hugo Quispe sein Gold aus dem Boden holt. Es ist eine Playa, ein Strand. Ein Euphemismus für die Wüstenlandschaft, die uns umgibt. Nur durchbrochen von einigen Sträuchern und Wasserlöchern. Es gibt keinen Schatten. Die Mittagssonne brennt erbarmungslos und die Hitze des Sandes spüre ich sogar durch meine Gummistiefel. Auf dem Wasserloch vor uns, einem kleinen Teich ähnlich, steht auf einem überdachten Holzfloß ein Motor, an dem ein langer Schlauch angebracht ist. Der Baggerführer saugt damit die Erde am Ufer ab und pumpt sie durch ein Plastikrohr hoch. Das Rohr führt über Holzgestelle zu einer rund 4 Meter hohen Rutsche. Die Holzrutsche ist mit einem schwarzen Vlies belegt. Alle paar Minuten erreicht eine neue Ladung von Geröll und Wasser das obere Ende der Rutsche und poltert mit voller Wucht nach unten. Der Sand rund um die Rutsche ist zu Schlamm geworden. Im Vlies bleiben die kleinen Steinchen und auch die Goldsplitter hängen. Am Ende des Tages wird es abgenommen und ausgewaschen. Zurück bleibt die Arenilla, feiner schwarzer Sand mit fast unsichtbaren Goldkörnchen drin. Fast alle Minenbetreiber binden das Gold mit Quecksilber aus dem Sand. Mit fatalen Folgen für die Umwelt, denn das Quecksilber reichert sich in der Nahrungskette der Fische an und gelangt dadurch in den menschlichen Körper. Eine jüngste Studie hat ergeben, dass sogar die Bäume des Regenwaldes in Madre de Dios Quecksilber aufnehmen. Doch Hugo Quispe verzichtet auf Quecksilber und erklärt, wie er das Gold ohne das gefährliche Gift bindet.
Für die Gewinnung des Goldes haben wir eine eigene Anlage. Wir filtern das Gold mit einem Schütteltisch. Damit holen wir 95% des Goldstaubs heraus. Wir haben gute Erfahrungen mit den Schütteltischen gemacht, bei denen die schwereren Goldsplitter in Rillen am Boden haften bleiben. Früher brauchten die 40 Minuten, um den Goldstaub zu filtern. Heute brauchen sie nur noch eine halbe Stunde.
Rund 12 Gramm Gold produziert Hugo Quispe jeden Tag. Mit 2 Saugbaggern und 6 Arbeitern gehört er zu den kleinen Produzenten. Bei momentan ca. 30 Euro pro Gramm erwirtschaftet er brutto damit rund 400 Euro pro Tag. Davon gehen die Betriebskosten ab. Der Preis ist nicht gerecht, findet Hugo Quispe und möchte sich deswegen als Fairmined-Produzent zertifizieren lassen.
Mit dem Fairmined-Siegel erzielen wir im Schnitt 15 Soles, rund 12 Euro mehr. Außerdem bekommen wir eine Prämie von 4.000 US-Dollar pro Kilogramm. Mit dieser Prämie können wir in die Verbesserung der Anlagen, in Schulung des Personals oder im nächsten Dorf investieren.
Auch wenn Hugo Quispe kein Quecksilber verwendet, um den Sand abzusaugen oder umzugraben, musste Wald zerstört werden. Eine Fairmined-Zertifizierung kann er nur erhalten, wenn er den Wald wieder aufforstet. Doch wird auf dieser Wüstenlandschaft jemals wieder ein Wald wachsen? Hugo Quispe zeigt auf einen etwa 80 cm hohen Baum. Im Abstand von 3 Metern ragen weitere Bäumchen recht zaghaft aus dem weißen Sand. Hugo Quispe hat sie mit Hilfe einer NGO aus den USA als Pilotprojekt angepflanzt.
Dies sind 2 Hektar Land, die wir in Zusammenarbeit mit der NGO Pure Earth wieder aufforsten. Wir haben bereits 7 Baumarten, die sowohl langsam wie auch schnell wachsen. Da ist der Achiote, die Lupune, der Passaco, aber auch Bäume für Sägeholz wie der Chihuahuaco oder der Tabari. Der hier ist schon über 1 Jahr alt und schon 80 Zentimeter hoch. Wir setzen auf einen verantwortlichen Goldabbau. Wir wollen den Wald so zurücklassen, wie wir ihn angetroffen haben, so wie es das Gesetz vorsieht. Im 8. Jahr müssen wir die Mine schließen. Dafür braucht es einen Ausstiegsplan.
Und er macht doch klar, dass er keine neuen Bäume fällen wird, sondern nur dort umgraben wird, wo bereits keine Bäume mehr stehen. Ob man das Gold von Hugo Kiesper bald als Fairmined-Gold auf dem internationalen Markt kaufen kann, hängt vom Ergebnis des Pilotprojektes ab und auch davon, ob sich Käufer dafür finden. Auf dem Rückweg in Puerto Maldonado treffe ich den Biologen César Scora. Er hat als einer der ersten in Puerto Maldonado auf die Zerstörung des Waldes durch die Goldschürfer aufmerksam gemacht. Heute leitet er das Zentrum für innovative Forschung des Amazonasgebietes, das die Auswirkungen des Goldabbaus in Madre de Dios erforscht. Und er kennt auch die Marktgesetze.
Und der Markt will alles billig haben. Es ist ihm egal, wo das Gold herkommt. Er sagt, da könne man nichts machen. Aber warum bemühen wir uns dann um eine ökologische Zertifizierung? Weil wir daran glauben, dass wir ein wenig Einfluss haben und etwas verändern können.
Zu meinem Erstaunen plädiert er keineswegs für ein Verbot des Goldschürfens.
Wenn wir die besten Technologien einsetzen, die oberste Vegetationsschicht abtragen und aufbewahren, wenn wir das Gold ohne Quecksilber binden, dann kann ich das Loch wieder zumachen und den aufbewahrten Boden wieder draufsetzen. Das wäre ein geplanter Bergbau. Aber klar, damit würde der Goldpreis ums Doppelte steigen.
César Scora ist Pragmatiker. Er meint, ein abgeholzter Primärwald wird nie zu ersetzen sein. Auch fairer Goldabbau schadet der Umwelt. Aber den Goldabbau selber könne man nicht aufhalten.
Aber es ist blind zu sagen, wir stellen den Goldabbau einfach ein. Das wäre eine Lüge. Dass ihr kein Gold mehr schürfen dürft, nur noch Kakaofrüchte anbaut oder Touristen herumführt, es wäre eine Lüge, weil die Leute dann Gold schürfen würden, auch wenn du es ihnen verbietest, weil sie unter wirtschaftlichem Druck stehen und weil es eine Nachfrage nach Gold gibt.
Die Nachfrage, so César Scora, sei schlussendlich schuld am ökologischen Desaster in Madre de Dios.
Es gibt einen Markt für Gold. Den Goldboom gibt es nicht wegen der großen Nachfragen nach Schmuck, sondern um das Gold in Banken zu horten. Es ist ein perverser Markt. Den Chinesen, den Indern ist es egal, woher das Gold kommt. Deswegen ist es ein Kurzschluss zu behaupten, dass man den Goldabbau einfach verbieten kann. Das Problem geht alle an. Auch im anderen Teil der Welt, denn dort beginnt die Nachfrage.
Hildegard Willer war im peruanischen Amazonasgebiet unterwegs und hat sich angesehen, wie dort faires Gold produziert werden soll. Und sie hat uns mit der Frage entlassen, kann es das überhaupt geben, faires Gold, besonders aus Regionen wie dem Regenwald, in denen für den Goldabbau Bäume abgeholzt werden? Diese Frage gebe ich nun weiter an Claudia Brück von Fairtrade e.V. Fairtrade ist ein Label mit sehr hoher Aussagekraft, wie die Stiftung Warentest bescheinigt. Und das Label gibt es seit 30 Jahren. Gerade wurde Geburtstag gefeiert. Und gelabelt wird inzwischen nicht nur Kaffee und Bananen, sondern unter anderem auch Gold. Frau Brück, ist denn damit eigentlich die Frage dann schon beantwortet? Nämlich mit Ja, es kann faires Gold geben.
Ja, es kann faires Gold geben. Das Ziel von Fairtrade im Goldabbau besteht darin, dass wir nachhaltigen Bergbau im kleingewerblichen Sektor unterstützen wollen. Dafür haben wir ein ganzes Set von Standards, vielmehr Kriterien aufgearbeitet, in denen Themen wie Arbeitssicherheit, Organisation oder auch ökologische Kriterien festgelegt werden. Und wenn das Gold nach diesen Kriterien abgebaut wird, dann gibt es dafür den festgelegten Marktpreis, Weltmarktpreis und eine Prämie von 2000 US-Dollar pro Tonne obendrauf.
Also das heißt, auch im Regenwald, wenn dann wieder aufgeforstet wird, könnte Gold abgebaut werden. Wir haben jetzt eben einen Pragmatiker aus dieser Region gehört, der hat gesagt, Goldabbau kann man nicht verbieten, der ist viel zu lukrativ, man muss den Abbau kanalisieren. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, es geht darum, wie und wo genau abgebaut wird. In Schutzgebieten ist es unter Fairtrade-Standards nicht möglich, unter keinen Umständen. Aber in anderen Waldgebieten, wenn gleichzeitig da aufgepasst wird, wie viel Umland dann doch regeneriert wird, dann ist es doch möglich.
Wie könnte man denn jetzt die Nachfrage nach fairem Gold auf dem internationalen Markt steigern? Wir haben gerade gehört, China und Indien zum Beispiel, da hat niemand Interesse daran, so teures Gold zu kaufen.
Ja, wir müssen gar nicht so weit gucken, weil auch in Deutschland die Nachfrage nach fairem Gold noch sehr übersichtlich ist. Anscheinend ist das Wissen darüber, wie Gold unter konventionellen Situationen abgebaut wird, gar nicht so bekannt, weil sonst würde niemand einen so billigen Ring sich an die Hand streifen, um dann den Bund fürs Leben einzugehen oder ähnliches.
Wir haben ja gerade so einen Goldboom. Also da geht es gar nicht so sehr um den Trauring, sondern eben um die Goldbarren, die man da in Banken lagert. Dieser Boom hält jetzt schon relativ lange an. Ist es denn jetzt eher eine Chance oder eher eine Last für faires Gold? Also könnte man jetzt aufgrund des Booms vielleicht das faire Gold auch besser vermarkten?
Also wir sehen solche Situationen immer als Chance an. Bisher ist mir nicht bekannt, dass Fairtrade Gold als Wertanlage im großen Stil genutzt wird. Allerdings gibt es schon auch Goldbarren, die kleinen Blättchen, die man zum Beispiel zur Taufe oder Konfirmation als Geschenk mitgibt. Und da sehen wir schon eine erhöhte Nachfrage in der letzten Zeit.
Danke, Claudia Brück von Fairtrade e.V. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank für das Interview.
Faires Gold aus dem Regenwald. Das war unser Thema heute in der Weltzeit. Ein Fragezeichen bleibt dahinter stehen. Und wenn Sie sich für die Folgen des Goldabbaus im Amazonas interessieren, dann finden Sie im Podcast der Weltzeit auch die Reportage über Gewinner und Verlierer im Amazonas und außerdem noch viel mehr. Einfach mal durchstöbern. Ich bin Ellen Hering. Danke für Ihr Interesse. Schön, dass Sie dabei waren und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.